Transparent und ehrlich sein, offen kommunizieren. Das hat der David Degen vor ein paar Jahren beim Amtsantritt angekündigt. Diese Woche ist aber rausgekommen, als die Aktionäre Geld in den Verein gesteckt haben und niemandem davon erzählt haben. Passt das Ganze zusammen? Dieser und weiteren Fragen gehen wir heute noch im Penalty-Podcast. Grüezi miteinander, sagt der Stefan Gutknecht.
Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der besten Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
Und dann gehört ihr diesmal auch noch ein, der vor 30 Jahren den Aufstieg mit dem FCB geschafft hat und später dann jahrelang als Assistenz- und Konditionstrainer die Spieler geschlucht hat. Marco Walco. Mittlerweile im Oberwallis, im Amateurfußballtrainer, hat er auch noch ein zweites Standbein aufgebaut. Der FCB aber, den verfolgt er immer noch.
Mir ist einfach wirklich der FCB noch am Herzen und ab und zu bin ich mir nicht so sicher, ob die Spieler auf dem Platz wissen, für was für einen Verein dass sie shooten dürfen.
Das Interview mit dem Marco Walco, das gehört er dann im zweiten Teil von der Sendung. Und natürlich ist auch heute mein Podcast-Kollege Stefan Blattner mit dabei, von daheim aus zugeschaltet. Grüezi wohl, Stefan.
Ja, Sali, es ist mir eine Freude, wie jedes Mal.
Ja, und es gibt natürlich auch heute viel zu diskutieren. Ein bisschen weniger sportlich, ruhige Woche gewesen. Wir wissen einfach, wie der Spielplan aussieht von der Abstiegsgruppe. Aber und natürlich hat die Feierung vom FCB für Schlagzeilen gesorgt. Und das müssen wir noch mal kurz zusammenfassen. Also, es gibt eine Firma, die zum FCB gehört, bis jetzt aber geheim gehalten worden ist. Horizon 2026 heisst die Firma. Daran beteiligt sind die vier FCB-Verwaltungsräte David Degen, Dan Holzmann, Andreas Rey und Ursula Rey-Krajo. Wer wie viel Anteil hat, das wollen sie nicht sagen. Die Firma ist 2021 von einem Basler Anwalt gegründet worden, so dass man eben nicht sieht, dass da eine Verbindung zum FCB besteht. Zuerst sind 3 Millionen Franken in FCB gepumpt worden, um einen Konkurs zu verhindern und dann noch einmal später 8 Millionen Franken. Also, die vier Besitzer haben 11 Millionen Franken in den Club gesteckt. Wir wissen jetzt auch, der David Degen, der wird zahlt, bekommt nicht nur mehr Spesen und der Verwaltungsrat hat Firmen engagiert, wo sie selber daran beteiligt sind. Die ganze Geschichte, Stefan, die wirft natürlich Fragen auf. Hat dich das Ganze überrascht?
Ja, das jetzt schon mal, ja, muss ich sagen. So viel, was jetzt da rauskommt, eben, das am meisten überrascht hat mich eigentlich eben, dass es geheißen hat, am 21 ist man knapp am Konkurs vorbeigeschrammt und dass man dort schon vom Verwaltungsrat her 3 Millionen eingeschossen hat. Ja, das hat mich doch, wow, habe ich gedacht, aha.
Genau, der Konkurs, der ist natürlich schon etwas, wo man dann leer schluckt, wenn man sieht, wie der FCB dort zweig war. Ist das etwas auskommt, ist in der Luft gelegen in den letzten Wochen? Das hat man überall eigentlich oder von dort und da mitbekommen. Jetzt sind die Fakten auf dem Tisch. Sind alle Fakten auf dem Tisch?
Du, ich habe noch nicht ganz alles durchblickt. Ich bin kein Wirtschaftsexperte und wir haben schon letztes Mal über Geschäftszahlen vom FCB geredet und gesagt, da ist natürlich ein Haufen, sagen wir mal, legale Wirtschaftstricks dahinter. Wenn ich jetzt da rein oder andere Berichte in den Medien gelesen habe, Factoring, Current Ratio, Quote und so weiter, da müsste ich persönlich noch mal ein bisschen in die Tiefe arbeiten im Bereich Wirtschaft, um das alles wirklich zu verstehen und zu wirklich können sagen, es sind alle Fakten auf dem Tisch. Ich nehme jetzt an, das haben sie auch betont, ich glaube, in diesen Berichten, dass sie nicht alle Fakten auf den Tisch legen. Eben zum Beispiel, wer wie viel zahlt hat, das weiss man ja nicht und das tun sie ja auch eben bewusst nicht sagen. Aber ja.
Gerade Dan Holzmann hat ja wahrscheinlich hat andere finanzielle Mittel wie David Degen, das ist schon bekannt. Eben gewisse Sachen wenn sie da nicht rausrücken, wo auch, können wir so sagen, ihr gutes Recht ist. Man muss auch fragen, was darf ein Fan alles wissen, was darf die Öffentlichkeit alles wissen. Aber es ist jetzt doch etwas auf den Tisch gekommen, wo eben lang verschwiegen worden ist, wo lang geheim gehalten worden ist. Wenn du jetzt das anschaust, die Kommunikation, ist das sinnvoll gewesen, was die Aktionäre gemacht haben in den letzten Jahren, dass man das eigentlich im Versteckten gemacht hat?
Ja, nicht so wirklich, sage ich jetzt. Also, sie haben ja gesagt, eben, sie wollen nicht als Mäzen gelten. Darum haben sie das nicht kommuniziert. Und dass die Firma, so quasi eine Keimfirma, Horizon 2026 erstellt. Ja, für mich wirkt die Erklärung jetzt nicht ganz schlüssig. Es ist in Ehre wert, dass sie sagen, ja, wir haben doch nicht wollen als Mäzen dastehen. Aber das hätten sie ja sicher auch anders kommunikativ dann erklären können, dass sie das nicht wollen sein. Und es ist ja auch jetzt rausgekommen, sie haben das Geld ja nicht dem FCB geschenkt, so viel ich das verstanden habe, also Mäzenatentum, sondern wenn es möglich ist, dann werden sie das Geld zurücknehmen. Das ist ein Darlehen, so habe ich es verstanden.
Absolut, eben. Es ist nicht, dass wir unterstehen, es ist nicht geschenkt, das Geld soll dann irgendwann zurückkommen, auch eben ein gewisser Zins dort dahinter ist. Das ist sicherlich ein Punkt. Man kann natürlich, du hast das gerade angesprochen, eben so sagen, so ein bisschen früher, wie es der Teig gemacht hat. Man gibt, aber man sagt nicht. Eben, dass man eigentlich ein bisschen die Unterstützung vielleicht von anderen auch noch bekommt. Das hat Ursula Reykreyer betont. Aber was natürlich in diesem ganzen Zusammenhang speziell anmutet ist, zu dem Zeitpunkt, wo der David Degen neuer Präsident geworden ist, hat er als neuer Besitzer bei seiner Antrittsrede halt auch ein Versprechen abgegeben.
Wir wollen Transparenz schaffen, Ehrlichkeit, wir wollen offen kommunizieren.
Also, die drei Wörter, die er hier anspricht, ist das Handeln eigentlich ein Widerspruch gewesen?
Ja, vor allem hat er ja, glaube ich, auch noch gesagt, dass er nur Spesenentschädigungen hat. Ja, da kann man natürlich viel darunter verstehen, aber er hat es auf jeden Fall so gesagt. Und ja, unter Spesen versteht man halt schon nicht 10'000 von Franken als Mandatslohn, auch wenn er nicht auf der Payroll scheint, steht vom FCB von irgendwo, wird er ja gezahlt via FCB-Konstrukt sozusagen, sei das via Holding, sei das via Horizon, sei das wie irgendwie sonst. Schlussendlich der Fan versteht der FCB auch nicht immer so als Wirtschaftskonstrukt, sondern einfach als Club, als FC Basel, und das Geld ist irgendwo rund um den Fußballclub halt. Und wenn der David Degen von hier irgendwo halt eben mehrere 10'000 Franken im Jahr bezieht, wie viel es genau sind, eben weiss man ja nicht, dann mutet das gleich ein bisschen komisch an, dass er halt vorher gesagt hat, Spesen.
So rund um 300'000 Franken im Jahr ist hier mal die Rede gewesen. Aber das finde ich ein Punkt, das, was du jetzt angesprochen hast, das Honorar von David Degen ist für mich noch einmal ein Stück, das weitergeht. Etwas, wo ich muss sagen, er hat eigentlich einfach gelogen, wenn wir so sind. Also er hat gesagt, Spesen beziehen. Aber so ist das einfach etwas anderes, wenn er dann eben um die 300'000 Franken pro Jahr bekommt. Und wenn wir eben von Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz reden, ist David Degen hier einfach kein Vorbild. Also das müssen wir doch ganz klar einfach mal sehen. Also in der Vergangenheit hat er hier das nicht super kommuniziert, und das ist doch auch wieder ein Punkt, wo ich einfach finde, wo für mich schwierig tut anmuten, A sagen, B machen, es schafft für mich kein Vertrauen. Und da geht es dann einfach auch wieder halt um den Punkt, meint, dass der David Degen etwas bekommt für all den Aufwand, den er macht, als Präsident etc. Ich finde, das ist absolut korrekt. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Der Blick hat auch eine gewisse Übersicht gemacht von den Super League-Teams heute, eben, dass andere auch gezahlt werden. Überhaupt kein Problem. Aber eben, es geht dann halt darum, um die Komponenten, wie tue ich das kommunizieren. Und einmal mehr ist für mich hier in der sozialen Frage, ich würde es mal so formulieren, der David Degen hat hier einfach Defizit.
Ja, das ist schade. Es hat sicher nicht, also der Fakt hat sicher nicht mehr Vertrauen geschafft ihm gegenüber. Da denkt man eben, jetzt hat er vor 3 Jahren gesagt, er bezieht nur Spesen. Jetzt kommt er plötzlich vor und sagt, ja doch, es ist doch ein Honorar. Vielleicht kann er das ja irgendwann auch noch erklären, warum er das damals so gesagt hat. Aber es ist halt auch nicht das erste Mal, dass er einfach etwas nachher wieder eben anders gesehen oder anders versucht zu erklären. Das ist schade, weil grundsätzlich hat ja doch die Medienberichterstattung jetzt, dass sie so viel auf den Tisch gelegt haben, denke ich, hat jetzt gleich nicht der grosse Knall ausgelöst. Es ist keine Bombe, dass jetzt viele Fans denken, die mauscheln da Sachen hinterdurch und ziehen Geld dem FCB ab. Also, dass sie da gleich können zeigen, wir haben eigentlich grundsätzlich Geld investiert in den Club. Wir meinen es gut mit dem FCB, das haben sie, glaube ich, schon aufzeigen können.
Ja, das ist eigentlich ein Punkt, den ich gerade eigentlich auch gerne noch weitergebe. Und zwar habe ich den Reto Baumgartner kontaktiert, den Präsident vom Basisverein FC Basel 1893, und dann eben auch auf die Thematik angesprochen, Vertrauen, die Transparenz, wie das er beurteilt.
Es ist aber hoch zu werten, dass sie jetzt das Konstrukt in dem Sinn öffentlich gemacht haben und von dem her auch einen Schritt zugegangen sind auf die Fanbasis vom FCB und da auch natürlich Vertrauen schaffen.
Also er sieht das jetzt hier positiv, weil wir dürfen auch nicht vergessen, gerade wenn es um den Verein und der David Degen und die FCB-Führung geht, vor einem Jahr ist das gewesen, wo das Verhältnis auch ein bisschen Riss bekommen hat, wo plötzlich eigentlich die FCB wollte, als der Verein mithilft, ein Defizit zu decken. Und dort hat der Reto Baumgartner auch davon geredet, dass man da nicht auf Augenhöhe tut, kommunizieren. Dort ist auch Unruhe entstanden. Von dem her ist das schon ein zentraler Punkt, auch zwischen der Basis vom FCB und der Führung, dass du ein Kitt ist, dass man auch denen, die in der Führung ist, vertraut.
Ja, es ist so. Ja. Es müsste da sein, das Vertrauen. Es war immer wieder am Bröckeln gewesen. Dann ist es wieder ein bisschen aufgebaut worden. Dann bröckelt es wieder am nächsten. Also so richtig steigen tut es halt irgendwie nicht, sondern es gibt immer wieder Rückschläge. So sehe ich das.
Aber ich glaube, das dürfen wir auch sagen, wenn man jetzt anschaut, zuerst 3 Millionen Franken gesehen, die man reingepumpt hat, um den Verein vom Konkurs zu bewahren, dann nochmal 8 Millionen Franken denkt. Das ist doch ein klares Commitment von der Verwaltungsräte, von den Aktionären. Also geht es dem FCB schlecht, dann sind wir da. Das werde ich als starkes Zeichen, dass man auch...
Ja, nicht nur sehen, oder? Es hat ja geheißen, es hat noch die Intain AG, wo auch Leute im Stillen der FCB die unterstützen, mit welchen Beträgen das auch immer sind. Das ist mir noch aufgefallen. Oder? Es war dann eben nicht nur der Verwaltungsrat, der offenbar da Geld gegeben hat.
Ein Punkt, also eben, man hat auch versucht, Leute dazuzuholen oder man hat Leute dazugeholt. Es gibt ja auch eben die Idee mit nochmal einem entsprechenden Club im Hospitality-Bereich, dass man dort vielleicht noch weitere dazuholen kann. Das ist ein Punkt, also das drückt für mich auch durch. Also die vier Personen, die vier Besitzer, die setzen alles dran, dass der Verein wieder auf gesunde Beine kommt, dass man die Probleme von früher noch auf Zeiten räumen, dass der Wille wirklich da ist. Und ja, kann ich auch sagen, warum möchte sie werden sich sicherlich nicht bereichern, weil schlussendlich entscheiden sie ja nicht etwas, was zum Nachteil wäre, weil dann würden sie auch drin hängen. Es ist ihr Geld, das da drin steckt. Aber der Punkt ist, man hat jetzt eigentlich einfach kommuniziert, wo sie das Messer am Hals hatten, so aus meiner Sicht, weil eben die Medien hier gepickelt haben, nachgefragt haben. Und in diesem ganzen Zusammenhang ist ja auch noch der Vorwurf daraus herausgekommen, Vetterli-Wirtschaft. Also, dass man Firmen tut, bevorzugen, wo man halt daran beteiligt ist.
Kollegenfirmen beauftragen. Also das ist das eine, eben, dass man Kollegen fragt, wo man die gut kennt und die einem dann können wir den Auftrag erfüllen. Aber eben, wenn du dann noch daran beteiligt bist an einer Firma, das ist für mich schon ein bisschen komisch an. Ich weiss nicht, welche Anteile die Reis haben bei den entsprechenden Firmen, die da etwas gemacht haben rund um den FCB. Ja, solange sie eben nicht die grosse Kohle denn dort machen, wenn sie das dann auch können, beweisen können, dann geht es. Aber ein bisschen schalen Nachgeschmack lässt es halt schon nach. Auch wenn natürlich denkst, wenn du eine Firma hast und kennst einen Haufen andere in deinem Umfeld, dann fragst du vielleicht schon auch zuerst Kollegen. Du musst ja nicht eben wieder starten, einen öffentlichen Auftrag machen, sondern du darfst als private Firma, so wie ich das gesetzesmäßig verstand, die Fragen, die du willst.
Genau, also ein Fehler ist hier in dem Sinn nicht oder ein Problem dahinter. Man kann die Aufträge so vergeben, wie man will. Und ich finde es auch so, wenn ich mir jetzt daheim zum Beispiel die Wand streiche, jetzt ganz einfach gesagt, und habe einen Kollegen Kaiser Molo, frage ich vielleicht auch den zuerst an, dann kann mich dann vielleicht auch beraten und eine Offerte machen. Und vielleicht hat man ja durch die Connections oder eben gewisse Beteiligungen einen Vorteil drin. Aber eben, es mutet halt dort einfach, du hast es gesagt, Schale Nachgeschmack, ein bisschen komisch an, weil es hat eben auch wieder, es ist nicht offen, es ist nicht transparent gewesen. Erst jetzt haben wir das auch wieder dargelegt.
Ich denke, es ist auch vor allem das Problem, dass das andere Misstrauen aufgekommen ist durch verschiedene Sachen. Und dann kommt das wie oben drauf, sagen sie, wenn alles andere gut wird laufen, dann würde man das wahrscheinlich easy verzeihen. Ja.
Der andere Punkt ist auch, hat auch mit dem Reto Baumgart noch darüber geredet, wenn es eben ums Vertrauen geht und was die Aktionäre machen, da hat er das Vertrauen in die, dass die im FCB gut wollen. Und es ist ja auch so gewesen, der Ausschuss von einem Vereinsvorstand ist eingeladen worden zu einem Treffen, wo man dann auch entsprechenden Austausch gehabt hat. Und eben, gerade wenn es um gewisse Vergabe geht von Aufträgen, hat man das auch transparent gemacht.
Es war sehr konstruktiv, es war sehr offen. Wir haben auch alle Fragen können stellen, die auch beantwortet worden sind. Also von dem her ist das, der Prozess, respektive jetzt die Aktion, als sehr positiv zu bewerten.
Also positiv zu bewerten. Der Reto Baumgartner sieht hier ein gutes Zeichen. Einen ersten guten Schritt hat er betont.
Also das ist schon noch wichtig, was der Reto Baumgartner natürlich sagt in dem Rahmen, in dieser Phase. Weil er hat wirklich wahrscheinlich noch mehr Einblick. Und der Reto Baumgartner ist Direktor vom Gewerbeverband, oder? Der hat schon ein bisschen eine Ahnung von wegen Firmen, Aufträge vergeben, Mauscheleien. Ich denke, da ist er in dieser Funktion sehr wichtig jetzt. Und dann nehme ich ihm das auch ab, wenn er das so sagt, als Vertreter von der Fanbasis vom FCB.
Also man kann eben zusammenfassend sagen, dass es Schlagzeilen gibt durch die Medienberichterstattung und natürlich, dass es nicht ehrlich war und auch nicht transparent in den letzten Jahren, dass natürlich da immer noch sicher ein paar Fragezeichen rum sind. Wenn man aber jetzt ein bisschen den Bogen schlägt, auch noch zu gewissen Aussagen, die gemacht worden sind, dann war ja der Punkt, der für mich auffallen tut, als der FCB, wenn es jetzt um die Finanzen geht, keine Spieler muss verkaufen. In dem Sinn, dass man nicht den finanziellen Druck hat. Und das ist eigentlich ja ein positives Zeichen.
Ja, in dem Fall kann der Barry da bleiben. Auch wenn Crystal Palace ihn abkauft. Will, abkaufen will für 20 Millionen. Aber weiss nicht, ob sie dann gleich schwach werden, wenn dann so eine Schiene reinflattert. Oder halt, nein, also man muss dann schon halt differenzieren und sagen, man muss verkaufen oder er darf verkaufen. Das ist dann ein schmaler Grad, oder? Wenn halt dann der Premier League-Verein kommt, mit den Schienen wedelt und der Tierno Barry vielleicht dann auch noch ein Video zeigt oder ihn einladet auf sein Campus, wo alles noch mal ein bisschen grösser ist, vielleicht noch am Premier League-Match noch irgendwie schnell zu Gast ist. Ja, dann wird der Tierno Barry schwach und dann ist er weg und dann muss ihn der FCB ziehen lassen. Trotzdem, also jetzt das als Beispiel.
Ja, ich denke, es ist insofern ein positives Zeichen, dass man eben sieht, dass es nicht ein, wie vielleicht letztes Jahr, wo man viele Spieler hat, wir müssen verkaufen, dass da ein bisschen ein anderer Druck vorhanden war und man jetzt wegen der fehlenden Einnahmen Europa-Göppi auch gewährleistet hat, könnte es jetzt eben auch wieder dazu kommen, dass man kann sagen, okay, man muss nicht einfach einen Spieler für einen Betrag X abgeben, sondern kann in den Verhandlungen dann vielleicht auch ein bisschen pokern. Ja,
das stimmt, ja, absolut.
Das ist
ja,
sicherlich ist der Punkt. Aber natürlich, wenn ein englischer Club kommt und ich sage jetzt einfach mal 10 Millionen plus gibt, ja, dann muss man sich schon überlegen, ob man das Geschäft nicht machen will. Aber es muss ja die Bestrebung sein von der Führung, dass man nicht wieder so einen Umbruch hat wie letztes Jahr. Weil das ist ja wirklich das gewesen, wo am Schluss am Ende ja, die Hauptschuld ist. Dass es so weit gekommen ist in dieser Saison, wie es ist. Dass man eigentlich nie als Mannschaft zuerst zusammengefunden hat. Und erst Fabio Celestini, der ein bisschen Ruhe hat können reinbringen. Also das ist schon der Punkt, dass es Verstärkungen sicherlich braucht und dass man eben das Team kann auch grundsätzlich so zusammenheben, wie man sich das wünscht. Trennen von Spielern, die man nicht möchte haben, aber dass man den Druck nicht hat.
Ja, das ist wichtig. Ja. Eben, du sagst es richtig. Ich jetzt denke, der Barry würde jetzt gehen im Sommer, ja, wäre schon wieder ein herber Rückschlag. Dann musst du wieder die Score-Punkte, die er jetzt doch macht, in letzter Zeit ersetzen durch irgendeinen, der neu kommt.
Und das andere ist, dass man sich jetzt, wenn jetzt die Transparenz da ist, wenn es um diese Fragen geht, auch wieder ein bisschen Ruhe kann einkehren. Das ist auch ein Wunsch von Reto Baumgartner.
Es geht jetzt auch darum, wieder den Fokus ein bisschen auf das Sportliche zu richten. Dass man einerseits dass die Abstiegsangst loswerden, und zwar definitiv loswerden. Und dann im zweiten Schritt und relativ gleich dann einfach die neue Saison vorbereiten. Und ich glaube, das wünschen sich alle, dass wir dann in Zukunft wieder einen erfolgreichen FC Basel auf dem Feld sehen.
gibt das gerade dir weiter, eben, dass man sich dem Sportlichen kann zuwenden kann. Ist die Ruhe da?
Ja, eben, das haben wir letztes Mal als Auftakt vom Podcast, habe ich das so gemacht. Unruhe lang, Gerüchte um den Barri, finanzielle Fragen. Und neben dem ist der FCB immer noch ein bisschen im Abstiegskampf. Eben so beiläufig eigentlich das Sportliche. Neben dem, den Titelseiten, die jetzt gefüllt worden sind mit den Hintergründen und Verstrickungen. Das ist natürlich das, was entscheidend ist, ja, dass man sportlich sich nochmal distanzieren kann. Von dem, von GC vor allem, 9 Punkte Vorsprung. Ja, wäre gut, wenn wir jetzt noch im letzten Match gegen Luzern noch den Vorsprung könnte ausbauen.
Ja, und vor allem eben, dass man dann definitiv nichts mehr zu tun hat, weil wir haben es auch gesehen, es kann dann schnell wieder gehen und plötzlich ist man irgendwie hinten drin. Ich finde es aber nochmal zusammenfassend sagen, durchaus positiv zu werten, was in den letzten Tagen gegangen ist. Nur misst man dann natürlich auch die Herren und Damen dran. Also der David Degendorf, wenn er jetzt hier transparent war, das nicht vergessen für in Zukunft. Und das ist halt in der Vergangenheit doch auch passiert, dass man halt eben gewisse Äußerungen gemacht hat, aber man dann nicht hat können, darauf behaften. Du hast einmal in unserer Runde gestern Morgen also quasi das Vertrauenspendel angesprochen, auf welche Seite das ausschlägt von den Fans für die Feierung. Ich habe Vertrauen, ich habe kein Vertrauen. Wo siehst du das Pendel im Moment?
Ja, es ist sicher mal sehr weit nach... ins kein Vertrauen erinnere ich, das Pendel hat sich mal stark ausgeschlagen in den letzten Tagen, wo sich alle gefragt haben, was ist da los, was ist dran an diesen Gerüchten, an diesen Mutmaßungen, die von gewissen Personen, Namen Benny Abischer, muss man vielleicht gleich auch mal schnell noch erwähnen, gestreut worden sind. Ganz Unrecht hat er nicht gehabt, muss man auch sagen. Aber er denkt, das, was er wollte schüren oder was vielleicht man gedacht hat, dass er möchte erreichen, weniger Vertrauen für einen David-Tag und Vereinsführung. Da sage ich, das Pendel ist schon in Richtung mehr Vertrauen wieder ausgeschlagen. Es liegt jetzt aus meiner Sicht über der Mitte, eher in Richtung positive Tendenz.
Das ist ein bisschen das, was ich aufgeschnappt habe von vereinzelten Seiten. Das ist jetzt subjektiv gewertet in meinem Umfeld, dass man aber sieht, okay, das sind Leute da, die dem FCB helfen wollen, die bereit sind zu investieren. Und das ist doch ein positives Zeichen. Das ist so ein bisschen das Kurzfazit, das ich mitbekommen habe. Und vor allem werden ja die nächsten zwei Wochen durchaus auch spannend und geben dann vielleicht auch gewisse Antworten auf die Frage vom Vertrauen, die ich dir jetzt gestellt habe. Weil es ist nächste Woche einerseits ein Austausch vor der Feierung mit Mitgliedern und Saisonkartenbesitzer. Und dann Anfang Mai ist die Mitgliederversammlung vom Basisverein. Und wo man sieht ein bisschen, ja, wie die Vierungsfiguren das Vertrauen haben von den Basismitgliedern. Von dem her dürfen wir gespannt sein, nicht nur, was auf dem Platz weitergeht mit dem FCB, sondern eben auch neben dem Platz. Und da bleibt der FCB auf der interessanteste Verein in der Schweiz. Danke dir.
Mit vielmals. Abstand.
Mit Abstand, definitiv. Danke dir vielmals, Stefan, für deine Einschätzungen.
Und schönes Weekend.
Bis bald. Ciao, ciao. Und jetzt im zweiten Teil von der Sendung kommen wir zum Interview mit dem Marco Walco. Mittlerweile trainiert er der FC Brieg in der Zweitliga regional, ist also im Amateurfußball tätig. Aber natürlich kennen wir den Marco Walco bei uns in der Region. Er ist stark mit dem FC Basel verbunden. Er ist als Spieler 1992 zum FCB gekommen, hat 1994, also vor 30 Jahren, den Aufstieg geschafft in die Nazi A. Und dann ist er als Trainer zum FC Basel zurückgekommen im 2009, hat er als Assistenztrainer, als Konditionstrainer geschafft. Lange Jahr im Club geblieben, hat einen Haufen Titel gewonnen und dabei auch den Spitznamen Rancho bekommen. Zuletzt aber, da ist es ein bisschen ruhiger geworden unter Marco Walco, eben mittlerweile nicht mehr im Profifußball tätig, hat sich auch ein zweites Standbein aufgebaut und um sein Leben im Wallis ist es in unserem Gespräch gegangen. Marco Walco, freuen uns, bist bei uns im Penalty-Podcast. Du bist seit dem Sommer 2022 beim FC Brieg. Wie hast du dich dort eingelebt?
Ja, zuerst mal hallo. Danke schon mal für das Gespräch. Und ich habe mich sehr gut eingelebt. Ich fühle mich wirklich daheim auch im Wallis. Von dem her läuft alles gut.
Es war aber doch schon noch ein spezieller Wechsel gewesen. Du bist ja noch einmal zurückgekommen zum FC Basel als Assistent von Guillermo Abascal im 2022, aber dann in Amateurfußball gegangen.
Jawohl, genau. Ich habe ja vorher auch im FC Sitte gerettet, bin in der Saison, habe dann wie einer von vielen irgendwie müssen gehen. Dann bin ich einmal zum FC gekommen in eine wilde Phase mit viel Unruhe. Und haben dann die Saison eigentlich ordentlich fertig gespielt. Da ist es nachher dann nicht weitergegangen für mich. Und hat dann schlussendlich gesagt, alles klar, irgendwann muss ich langsam auf einen Plan B kommen. Und habe mich dann auch einmal entschieden, sicher mal beim FC Brigade zu fahren. Und auch schlussendlich, klingt jetzt vielleicht falsch, aber für mich ist es so, nach nur Fußball ins normale Berufsleben etwas zu suchen, um ein zweites Standbein aufzubauen.
Ist aber, kann man schon noch vorstellen, wenn man so lange im Profigeschäft ist, schon eine Herausforderung, diese Umstellung?
Ja, es war sicher nicht einfach gewesen. Das ist auf jeden Fall vor allem auch der Entscheid, weil es mein ganzes Leben geprägt hat und ich definitiv immer mit meiner ganzen Emotion und mit meinem ganzen Engagement dahinter gewesen bin. Nichtsdestotrotz bin ich Realist und weiß, dass es nicht einfach ist und ich nicht einfach kann daheim sitzen, Däumchen drehen und warten, dass irgendjemand wieder Lust hat, Marco Walker anzustellen. Also bin ich das für mich selber und für meine Familie proaktiv angegangen und habe gesagt, alles klar, Fußball will ich gerne etwas machen, auch wenn es Amateurfußball ist und nebendran bin ich auf die Jobsuche gegangen.
Jobsuche, wie ist das vonstatten gegangen, als du dort angekommen bist, wo du jetzt bist?
Ja, ich glaube, das kann man sich relativ gut vorstellen, wenn man aus aus 52-Jährigen, der seit 20 ist, nichts anderes gemacht hat, außer Fußball spielen, wie das in der Berufswelt angeschaut wird. Sicher nicht einfach, nichtsdestotrotz bin ich mir nicht schade zum Arbeiten und zum Bewerbung rauslassen, was ich gemacht habe. Da hat sicher auch der Sport geholfen, mit Niederlagen umzugehen. Das heisst, es sind natürlich ganz viele Absagen gekommen, weil natürlich relativ wenig Know-how und wenig Hintergrund berufsspezifisch war. Ich habe sicher einen grossen Rucksack an anderen Sachen, die aber sicher auch im Job helfen. Und schlussendlich hat mir die Mai Leukenbad AG die Chance gegeben, im Marketing können zu arbeiten und hier Fuss zu fassen. Und da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren und das macht wirklich auch Spass und ist sehr interessant.
Du vermarktest Leukobad. Wie sieht da dein Alltag aus? Was machst du dort?
Ja, wir sind bei uns im Marketing ein Team von 8 Leuten. Das Dorf verlangt relativ viel. Wir haben aber natürlich eine wunderschöne Destination, wo 365 Tage im Jahr eigentlich etwas kannst machen. Wir haben im Sommer natürlich die Berge zum Velofahren, Wandern, im Winter zum Skifahren, Langlaufen, Winterwandern und im Sommer natürlich haben wir natürlich mit den Thermen, mit dem Thermalwasser ist da relativ viel und da geht es natürlich darum, zuerst mal das zu vermarkten und nachher auch immer für die Gäste immer wieder neue Angebote zu schaffen. Wie zum Beispiel, jetzt haben wir gerade ein kleines Fondue to go, das heisst, man kann sich einen Rucksack holen und kann irgendjemand ein Fondue nehmen, kleinere Sachen. Dann gibt's im Sommer ein Wellness-Festival, wo aber eher die Kollegen dran sind. Es ist einfach immer dran zu schauen, dass immer die Leute abholen kann und den Leuten etwas bieten kann.
Das heisst ja schon, der Kontakt mit den Leuten, wie im Fußball, da ist dir wichtig gewesen, dass du dann auch so etwas machst?
Ich denke, den Kontakt zu Leuten brauche ich. Wir haben ein gutes Team. Ich bin der älteste im Team. Das ist noch lustig. Von dem her passt das. Ich schaue die Sachen sicher immer ein bisschen anders an. Was sicher auch für das Team interessant ist, dass von komplett jemand von einem anderen kommt und vielleicht auch andere Ideen hat. Das ist sicher auch immer etwas Gutes, weil es braucht nicht immer nur Ja-Sager, es braucht auch kritische Stimmen. Das hat es auch im Fußball schon immer gebraucht. Du kannst nicht immer jedem Trainer nur Ja sagen und ihm hinten nachlaufen. Von dem her ist es sicher interessant. Und dann hat man natürlich den Kontakt mit der Gemeinde, mit den Leuten, die hier wohnen, mit den Hoteliers, die immer natürlich sehr fordert sind. Aber das ist interessant und der Austausch ist eigentlich extrem wichtig und ich schätze es auch sehr.
Das heisst, du bist tagtäglich für Leukobad unterwegs, dort im Einsatz und zuoben dann noch Trainer von Brieg. Früher konntest du dich voll auf den Fußball konzentrieren. Jetzt schaffst du einen Tag und dann zuoben geht es auf den Platz.
Ja, das ist ein bisschen anders und gleich ist das definitiv machbar. Das ist nur eine Frage der Einstellung, also es ist eine reine Kopfsache. Gleich trainieren wir dreimal, plus am Samstag noch ein Match. Also es ist eigentlich ein ordentliches Pensum für eine zweite Regionalmannschaft.
Und es ist ja so, dass die Leute, die bei dir shooten, das sind keine Profis, sondern Amateure, haben einen Job noch oder machen ein Studium. Wie versuchst du die abzuholen denn im Training zu oben?
Ja, ich denke, auf diesem Niveau geht es sicher darum, dass man Spass und Freude hat. Genau für das ist dort die Kollegialschaft. Muss extrem hoch sein. Die Mannschaft muss untereinander funktionieren. Und dann muss man einen guten Mix finden zwischen was will ich taktisch und was ist Fußball. Und ich glaube, da habe ich am Anfang sehr viel ab und zu ein bisschen überfordert. Das ist definitiv so, weil ich irgendwann nach den ersten 5-6 Wochen wirklich gefragt, Jungs, gellet, ich will zu viel von euch. Lustigerweise haben dann alle genickt, obwohl hat sich nie jemand getraut, mir etwas zu sagen. Und dann ist es darum gegangen, das ein bisschen abzubrechen, dass wirklich der Spass am Fußballspielen mit den Übungen, die wirklich dann da sind, zum das können umzusetzen mit zwei, drei kleinen taktischen Aspekten, das gut überzubringen und sie da wirklich auf dieser Schiene abzuholen.
Ist ja auch so, du bist ein Schliffer gewesen, früher noch als Trainer beim FC Basel. Hat deine Mannschaft im Wallis auch eine neue Welt kennengelernt?
Ja, auch dort habe ich natürlich mich adaptieren. Ich kann natürlich nicht das Gleiche machen im Amateurfußball, wie ich im Profifußball gemacht habe, für Spieler, die tagtäglich nichts anderes gemacht haben und schlussendlich haben die Monate auch Geld dafür bekommen. Und ich auch verantwortlich bin, die so schnell wie möglich wieder zurückzubringen. Ist natürlich da etwas anderes und auch da, ich mache viel ähnliche Sachen, einfach viel weniger intensiv.
Und wenn man Tabellen anschaut, da sieht es ja gut aus. Aktuell auf dem zweiten Platz mit dem FC Brieg, Schlagdistanz mit dem Tabellenvierer. Also Chancen auf den Aufstieg ist gegeben. Sind da auf Kurs, wenn man Ziel anschaut?
Wir sind auf Kurs, wenn wir das Ziel anschauen, weil wir wollen unter den ersten vier sein. Alles andere ist kein Thema.
Also der Aufstieg, aber den zieht ihr nicht in Betracht?
Nein, weil ich denke, die eine Liga höher ist grundsätzlich von der Reiserei und vom Aufwand nicht gut. Also wir haben so viele Studenten bei uns und Schaffende, wenn nachher noch jedes Wochenende fast bis auf Genf muss fahren, das ist ja vielleicht ein bisschen das Problem vom Oberwallis, dass einfach alles in der Westschweiz ist. Und es sind so extreme Distanzen, wo es sich einfach nicht lohnt für ein Hobby. Und ich denke, das Ziel ist ganz klar, das habe ich auch damals, als ich Trainer war, wir wollen nicht aufsteigen. Für mich ist ganz klar, dass wir der beste Oberwalliser Verein sein in der Zweitliga und sicher ein möglicher immer unter den ersten vier sein.
Und eben, da sind wir ja wirklich gut unterwegs. Wie ist es auch für dich gewesen, die Anpassung, wenn es um die Spieler geht? Du hast ja nicht, wie bei den Profis, immer Top 20 ausgute, fitte Spieler auf dem Platz.
Nein, das ist definitiv so. Und da bin ich ja relativ klar, relativ früh in der Kommunikation gewesen, dass bei mir die Porte immer offen ist. Ich sicher nicht Albot kann und will noch eine Frage, wenn sie irgendetwas haben oder irgendeiner Miete ist oder schon irgendetwas hat, dann können sie kommen. Und das wird auch rege genutzt. Sie sind auch nicht immer jedem Training da, aus verschiedenen Gründen, nicht nur beruflich, aber ich denke, das ist auf diesem Niveau mehr als normal. Es ist ein Hobby, das Hobby soll Spass machen, es soll ein Miteinander sein. Und ich glaube, das haben wir wirklich gut hinbekommen, einen guten Mix zwischen dem Leistungsdruck, mal sagen, aber auf unserem Niveau und Spass. Also der Mix ist definitiv da, aber ich auch der Mannschaft eigentlich oft vor jedem Match sagt, an allererster Front steht die Freude und der Spass am Fußball, bevor ihr das umsetzt, was ich von euch will.
Und wir kennen den Marco Walco vom FCB als einen, der mit Emotionen dabei ist, wo die Spieler richtig gepusht hat. Wird man da mit den Jahren und jetzt ins Nachtreten vielleicht auch ein bisschen ruhiger?
Was ich definitiv bin, ich bin ruhiger gegenüber am Schiri, weil ich glaube, im ersten Jahr hatte ich ab und zu das Gefühl, kaum habe ich Bibs gemacht, sind sie auf mich los. Dort habe ich sicher ein bisschen das rote Tuch, das sie für mich eigentlich immer gewesen sind, sei es als Spieler oder nachher als Trainer, vielleicht ab und zu auch zu viel, sicher auch oft zu Unrecht halt einfach, weil es schwierig war, bin jetzt hier ruhig. Was ich jetzt wirklich für mich ganz gelernt habe, das ist sicher auch wirklich etwas Schönes. Ich bin die ganzen 90 Minuten nur hier für meine Mannschaft und probiere mich so wenig wie möglich abzulenken von irgendwelchen anderen Sachen. Also ich coache, ich bin sehr aktiv im Coachen. Ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere das auch braucht, aber es ist immer eine Hilfe und Unterstützung. Die Emotion ist immer noch da. Ich behalte sie nur jetzt ab und zu eher für mich.
Eben, die Passion, die hast du sicher nicht verloren. Die hat man als Trainer ja auch, wenn man auf dem Platz ist. Aber du hast in einem Interview im 2022 gesagt, so ein bisschen Freude verloren gegangen. Die Lust am Spitzenfußball ist nicht mehr da. Wie sieht das jetzt bei dir aus?
Ja, jetzt bin ich natürlich weit weg. Ich schaue alles von der Ferne an. Es ist sicher so, dass es mir zu wenig um den Fußball und ums Arbeiten und auch auf diesem Niveau um die Freude und um kleine Erfolge, ums Miteinander gegangen ist. Da ist es um so viel anderes Zeug gegangen. Da haben so viele Leute reingeredet, so viele gemeint, sie wissen es besser. Du hast mit Sachen zu tun gehabt, die schlussendlich mit dem Fußball nichts zu tun gehabt. Da ist einfach mehr so ein bisschen wirklich irgendwie, dann sagen, alles klar, vielleicht bin ich halt wirklich ein bisschen altes Eisen. Und Spieler, die zweimal den Ball können jonglieren, meinen, alles klar, ich bin der neue Messi. Das sind so Sachen, die mir einfach ein bisschen haben davon stören und ich mich nachher nur noch wohlgefühlt habe, wenn ich die anderthalb Stunden auf dem Platz konnte stehen, wo es dann wirklich um Fußball gegangen ist. Und nachher bist du in der Garderobe gewesen, oder vorher, nachher, und dann hast du mit Sachen zu tun gehabt, die für mich so etwas von fremd und weit weg und die nichts damit zu tun haben, was schlussendlich am Wochenende auf dem Platz geht. Das ist das. Da habe ich sicher jetzt die Freude wieder ein bisschen zurückgewonnen, auch wenn es nur im Amateurfußball ist. Sie sind auch sehr dankbar. Sie sind nicht immer zufrieden mit mir. Das müssen sie auch nicht. Und das hat man auch oben nicht müssen mit dem, im Profifußball. Nichtsdestotrotz ist für mich die Essenz und die Wichtigkeit und um das, was geht, dass sollte in einem Verein in der Garderobe sollte es nur um das gehen. Und dort habe ich einfach zu viel erlebt, dass nachher einfach in der Garderobe vieles andere gegangen ist, aber nicht mehr um das. Und für mich spiegelt sich das dann schlussendlich nachher auch an der Woche nicht auf dem Platz.
Da kommt dann aber schon noch die Frage auf, wenn der Blick in die Zukunft geht, schielst du noch auf eine Rückkehr in Profifußball? Das höchste Trainerdiplom, das hast du ja, könntest du also jederzeit ein Team übernehmen?
Das habe ich, ja. Ich habe UEFA Pro Lizenz. Ich bin sicher immer noch offen. Habe ich gesagt, fetti, überhaupt nicht. Haben mich auch schon bei ein, zwei Noten immer wieder beworben. Es hat immer wieder einen Trainerwechsel gegeben. Da kommt dann einfach oft entweder nichts oder Absage. Und mit dem muss ich leben. Darum habe ich auch im letzten Sommer ganz klar auch den Entscheid getroffen, ein zweites Standbein aufzumachen und nicht nur daheim zu sitzen, Däumchen drehen, in der Hoffnung, dass irgendwann wieder jemand der Marco Walker holt oder ich der Meinung bin, dass irgendjemand auf den Marco Walker wartet. Das ist definitiv sicher nicht der Fall. Also auf mich wartet niemand. Nichtsdestotrotz ist es sicher eine Passion, eine Leidenschaft, die ich lange machen konnte. Aber ich glaube, ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass es ganz viele Trainer herum hat, die etwas suchen und nachher immer auch gerade ins Profil muss reinpassen. Nichtsdestotrotz, sage niemals nie. Ich bin immer am Umhören und am mich ins Spiel bringen. Aber ohne grosse Illusionen zu haben, kommt, ist das überragend und super. Und dann muss ich es aber gleich nochmal gut anschauen. Weil inzwischen habe ich dann doch schon nach einem anderthalb Jahr bin ich dort den Schritt gegangen in ein normaleres Leben, als vielleicht der Fußball schlussendlich ist.
Du hast ja noch einmal, wir haben das eingangs erwähnt, den Schritt zum FCB noch einmal gemacht. Ganz kurz gesehen, intensiv. Wie verfolgst du den Club jetzt noch?
Ich bin viel dran. Ich schaue sicher, wenn ich Zeit habe, das Wochenende, muss ich sagen, schaue ich eigentlich die Match immer. Ich war zu lange rot-blau gewesen. Ich meine, ich habe in den 90er Jahren 4 Jahre dafür für einen Verein dürfen Fußball spielen und dürfen aufsteigen. Im 94, was er jetzt gerade jört, das ist wunderschön. Und nachher bin ich von 2005 bis 2018 fix beim FCB gewesen. Also ich habe ganz viele Jahre von meinen 54 Jahren, bald beim FCB verbrungen. Und darum, das wird nie los. Und darum muss ich auch sagen, eben, es ist mir zu viel um andere Sachen geschwätzt worden, eben auch in der Phase, wo ich dort war. Und ja, auch jetzt, aber eben, ich bin jetzt ganz weit weg, bin nicht mehr dabei. Mir ist einfach wirklich der FCB noch am Herzen. Und ab und zu bin ich mir nicht so sicher, ob die Spieler auf dem Platz wissen, für was für einen Verein dass sie dürfen shooten.
Und schmerzt das denn auch, wenn man ja sieht, was rund um den Club abgeht und wie dann eben die Leistungen rauskommen?
Ja, eben. Ich muss immer aufpassen. Ich bin eben unter der Woche in den Trainings nicht dabei. Ich weiss nicht, wie sie trainieren, wie ihre Leidenschaft ist, wie ihr Verhalten für den Verein ist. Unter der Woche, das ist alles. Ich sehe immer noch das Endprodukt am Wochenende, das aber nicht unbedingt immer etwas muss zu tun haben mit der Trainingswoche. Die kann ja oft gut sein und am Wochenende nicht. Gleich schmerzt es einfach dann oft, wenn ich eigentlich keine Mannschaft sehe, sondern alles Individualisten, die wirklich sehr interessant sind. Aber aus der Ferne habe ich einfach oft wirklich das Gefühl, es shootet einfach jeder ein bisschen für sich, um einfach weiterzukommen und nicht für die rot-blauen Farben. Und schon gar nicht für die sensationellen Fans, wenn ich sehe, wie die da immer noch hinter dem Verein sind und hinter der Mannschaft stehen. Und in einer wirklich sehr schwierigen Saison tut das sicher weh. Aber das ist meine Ansicht von ganz, 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 ganz weit weg. Und alles nur über den Fernseher und über Zeitungen natürlich.
Wenn wir jetzt zum Abschluss noch einmal auf deine FCB-Zeit eingehen. Du hast lange beim FCB geschafft, mit verschiedenen Trainern zusammen. Was bleibt dir da aus dieser Zeit? Ich meine, du hast mit verschiedenen Leuten zusammen geschafft. Was bleiben da für Momente, die rot-blauen Erinnerungen? Wie sehen die aus?
Die ganze Zeit. Also ich habe eben, als Spieler habe ich natürlich eben mit dem Aufstieg sicher eines meiner grösseren Highlights in meiner Karriere dürfen erleben, vor allem in dieser Stadt, was dann abgegangen ist. Das ist Wahnsinn. Dann habe ich zurückgekommen bei den Junioren sein und nachher die ersten Schritte in der ersten Mannschaft mit dem Christian Gross. Und dann grundsätzlich eigentlich bei allen Trainern, bis zum Raphael Vicky, ausser beim Paulo Sosa, wo ich kurz noch mal beim Nachwuchs gewesen bin, dürfen mitnehmen. Ich habe von jedem Trainer etwas dürfen mitnehmen. Also, wir haben sicher immer viel, dürfen miteinander leisten. Ich bin sicher nicht immer der Einfachste gewesen. Ich bin sicher nicht unbedingt immer der gewesen, der ja gesagt hat. Ich bin aber auch, habe von jedem Trainer dürfen profitieren. Ich war immer 100% da für den Verein und 24 Stunden für den Verein und für die Spieler. Und das war nie eine Frage gewesen, weil ich einfach gewusst habe, dass es für mich damals wirklich auch der beste und der geilste Verein war. Wir haben, glaube ich, aus dem raus ist auch vielleicht gerade der Erfolg gewachsen mit den zwei, drei Meistertiteln, was in Erfolg gegeben hat, obwohl wir auch immer wieder Spielerwechsel hatten. Nein, ja, ich will nichts missen. Sicher denkst du im rückblickend, beim ein oder anderen Mal hätte ich vielleicht das ein oder andere ein bisschen anständiger können vermitteln. Aber wie du vorher schon gesagt hast, bin ich immer extrem in der Emotion gesehen. Ich glaube, das hat mich auch immer ausgemacht aus Spieler und sicher auch als Trainer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat mir jetzt der FC Brick Gleis geholfen, um das Gleichgewicht mit der Emotion und dem gesagten Wort vielleicht gerade ein bisschen besser anzubekommen.
Sehr schöne Schlusswort, ja. Vielen herzlichen Dank, Marco Wolker, für das Gespräch, für den interessanten Einblick und natürlich auch alles Gute für die Zukunft.
Ja, danke vielmals, danke auch für das Gespräch und dass ich hier wieder mal durfte, mit meiner alten Heimat schwätzen.
Und das war's gewesen von dieser Folge. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Der Aufstieg, den der Marco Wolko erwähnt, der hört sich dann übrigens in zwei Wochen am 3. Mai. Ja, wenn euch etwas gestört hat oder ihr uns sonst ein Feedback geben wollt, würden wir uns darüber freuen. So wie das der Megge aus Basel gemacht hat zur letzten Folge. Da ist es unter Michael Lang gegangen. Und da hat der Megge gemeint, auch er und sein Freundeskreis stört den Umgang mit dem Verteidiger. Vor allem, weil es ein verdienter Spieler sei, das hat er einfach nicht verdient. Danke dir, Megge, fürs Feedback zu unserer Sendung. Und wenn auch ihr uns schreiben wollt, geht das am einfachsten über basilisk.ch. Ich wünsche euch jetzt eine ganz gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.